dinero, moneta,
dairy,
cuña. Moneycracy facts.
Money.
Moneycracy rules the world.
Willkommen zu einer neuen Folge von Moneycracy, dem Podcast, der sich mit der Herrschaft des Geldes beschäftigt. Wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr 2024 gekommen und wünschen euch eine gute Zeit. Das abgelaufene Kalenderjahr gibt ein Stichwort für unseren neuesten Podcast, denn es ist auch das abgelaufene Steuerjahr. 833 Milliarden Euro haben wir alle zusammen letztes Jahr an Steuern bezahlt. Im Schnitt also rechnerisch 10.000 Euro pro Bürgerin vom Säugling bis zur Greisin. Diese Durchschnittszahl gibt, wie so oft beim sogenannten arithmetischen Mittel, jedoch keinen guten oder korrekten Eindruck vom Sachverhalt. In diesem Fall sind vor allem die Umstände bedeutsam, dass die Unternehmenssteuern schlecht pro Kopf dargestellt werden können und einige Bevölkerungsgruppen, wie beispielsweise Kinder, gar keine direkten Steuern zahlen. Allgemein werden Durchschnittswerte in ihrer Aussagekraft stark überschätzt. Das haben wir hier im Podcast zu verschiedenen Themen bereits gesehen. Zurück zu den Steuern. Ein komplexes Thema, dem wir uns nun schrittweise nähern wollen. Die Schwierigkeiten beginnen damit, dass es nicht weniger als 22 verschiedene offizielle Steuerarten in der Bundesrepublik gibt. Steuern und Steuerrecht bilden mit die komplexesten gesellschaftlichen Konstrukte in einem modernen Staat. Und das mit gutem Grund. Denn über Steuern wird die Herrschaft des Geldes in Reihenform ausgeübt. Schon in der Antike gab es in Hochkulturen ausgefeilte Steuersysteme, um den Herrschenden ihre Machtausübung zu ermöglichen. Im Mittelalter sank diese Komplexität wieder. Viele von euch kennen vielleicht die wiederkehrende Figur in Häger-Comics, die mit schwarzer Kopfhaube, großer Keule und allerlei Folterwerkzeugen die Steuern eintreibt. Das Comic-Motiv verdeutlicht die Tatsache, dass Steuern keineswegs freiwillig bezahlt werden, und in den dunklen, harten Zeiten unserer Vorfahren kamen dann gerne die Daumenschrauben zum Einsatz, bis die Zahlung geleistet wurde. Heute sind die Methoden etwas feiner. Ins Gefängnis wandern kann Mensch wegen Steuervergehen immer noch. Und auch Steuerschulden können immer noch über Erzwingungshaft eingetrieben werden. Die Herrschenden wollen unser Geld und sie verstehen keinen Spaß, wenn ihr Medium zur Herrschaftsausübung nicht ausreichend sprudelt. Viele der Steuern werden daher automatisch eingezogen und es besteht für normale BürgerInnen meist gar keine Möglichkeit, die Steuerzahlung zu umgehen. In den letzten Jahrzehnten sind über die Digitalisierung der meisten Wirtschaftsprozesse so viele Kontroll- und Zugriffsmöglichkeiten entstanden, dass der Staat in der Regel unmittelbar zugreift und Steuern bezahlt werden, bevor wir überhaupt die Ware in der Hand oder den Lohn auf dem Konto haben. Und diese Zugriffsmöglichkeiten sind wirklich vielfältig. Wir haben vorhin schon den Begriff der indirekten Steuer erwähnt. Damit sind Verbrauchsteuern gemeint. Die wichtigsten sind die Mehrwert-, Umsatz- oder Mineralölsteuer. Sie heißen indirekte Steuern, weil der Lieferant, zum Beispiel der Tankstellenbetreiber, die Steuer an das Finanzamt abführt. Die AutofahrerInnen jedoch faktisch die Steuern bezahlen, weil der Betrag auf die Rechnung aufgeschlagen wird. Direkte Steuern sind dagegen beispielsweise Lohnsteuer oder die Kfz-Steuer. Hier bezahlt die steuerpflichtige Person selbst den Steuerbetrag. Wie bereits erwähnt, werden die allermeisten Abgaben heutzutage automatisch erhoben und eingezogen. Ausnahmen sind beispielsweise Erbschaftssteuern oder Grundsteuern, für die es tatsächlich noch einen Steuerbescheid gibt, welcher von den Steuerpflichtigen dann zu bezahlen ist. Sehen wir uns nun die wichtigsten Steuern an. Welche Steuer, glaubt ihr, hat den größten Anteil am Füllen des Staatssäckels zur Herrschaftsausübung? Traveling.
Wir hatten nach der größten Einzelsteuer gefragt. Mit Lohnsteuer habt ihr richtig gelegen. Das heißt, die NormalbürgerInnen werden bei ihren Einkommen besonders stark zur Kasse gebeten. Mit rund 230 Milliarden ist das Aufkommen der Lohnsteuer rund dreimal so groß wie das der Einkommensteuer, mit der nicht lohnabhängige Einkünfte besteuert werden. Das sagt dann auch viel über die viel zitierte und bemühte Steuergerechtigkeit aus. Wenn man bedenkt, dass die fünf reichsten Familien der Republik, die alle nicht der Lohnsteuer, sondern der Einkommensteuer unterliegen, mehr besitzen als die unteren 50% der Bevölkerung, dann kann schon an den im Vergleich geringen Steuerzahlungen der Superreichen abgelesen werden, dass es mit der sogenannten Steuergerechtigkeit nicht weit her sein kann. Wir halten fest, der größte Steuerbatzen wird auf den Lohn und das Einkommen der BürgerInnen erhoben. Obwohl dabei eine Steuerprogression besteht, also Menschen mit höherem Einkommen auch einen höheren prozentualen Anteil bezahlen, ist die Schieflage zu Ungunsten der einkommensschwächeren Hälfte schwer zu übersehen. Das hat eine seit Jahrtausenden bestehende Tradition, wie wir später noch ausführen werden. Wie sieht die berühmte Steuerprogression aktuell konkret aus? Bis 10.908 Euro Jahreseinkommen werden keine Lohnsteuern erhoben. Von 10.909 bis 16.000 Euro steigt der Steuersatz gleichmäßig und recht stark von 14-24%. Von 16.000 bis 62.809 Euro gibt es einen etwas weniger steilen Anstieg von 24-42%. Dann ist der Spitzensteuersatz erreicht, also 42%, der bis 278.000 Euro konstant bleibt. Darüber gibt es einen sogenannten Reichensteuersatz von 45%. Also für alle Einkommensmillionäre, auch wenn sie mehr als 10 Millionen pro Jahr verdienen, bleibt der Satz gleich. Übrigens bewegt sich Deutschland mit diesen Steuersätzen im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Es gibt jedoch zahlreiche Staaten, die über eine stärkere Progression ihre einkommensstarken BürgerInnen deutlicher zur Kasse bitten. Nach den einkommensbezogenen Steuern ist die Umsatz- oder Mehrwertsteuer der nächstgrößere Posten. Er liefert aktuell 198 Milliarden Euro. Die Mehrwertsteuer ist eine geniale Erfindung, um die BürgerInnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Jede wirtschaftliche Transaktion wird mit einem staatlichen Aufschlag belegt. Sie zählt daher zu den Verbrauchssteuern. Denn je mehr Biotomaten ich im freundlichen Ökoland kaufe, desto mehr Steuern bezahle ich. In früheren Ausformungen dieser Steuer wurde tatsächlich jede wirtschaftliche Transaktion besteuert, was vor allem bei umfangreicheren Herstellungs- und Bereitstellungsprozessen die Waren sehr verteuerte. Ein Beispiel. Der Bauer produziert Tomaten, verkauft sie an die lokale Genossenschaft. Diese weiter an den Großhändler, welcher über Zwischenhändler die Supermarktkette beliefert und dann kommt der Endkunde. Bei jeder dieser vorgelagerten Kaufaktionen wurde die Transaktionssteuer erhoben und auf das Produkt aufgeschlagen. Also mehrmals, weil es ja eine indirekte Steuer ist. Das war bei aller staatlichen Geldgier dann doch überzogen, weshalb man international dazu übergegangen ist, den Betrieben die Umsatzsteuer für ihren Kauf wieder zu erstatten, beziehungsweise erst gar nicht zu erheben. Das ist das Geheimnis hinter den Brutto- und Nettopreisen. Wenn ihr beispielsweise eine neue Grafikkarte für euren Rechner braucht und beim großen Internethändler die Karte 714 Euro brutto und 600 Euro netto kostet, ohne die Umsatzsteuer. Wenn ihr aber einen Computerhandel also betreibt und die Grafikkarte für einen Kunden-PC bestellt, dann zahlt ihr genau diese 600 Euro. Als normaler Endkunde ist eben der Bruttopreis zu löhnen. Der Mehrwertsteuersatz liegt aktuell für die meisten Waren bei 19%. Es gibt auch einen erniedrigten Steuersatz von 7%, der gilt für Grundnahrungsmittel und Bücher. Im internationalen Vergleich ist in Deutschland diese wichtigste Verbrauchssteuer übrigens recht niedrig. Viele Staaten erheben zwischen 20-25%.
Der nächste Posten ist die sogenannte Körperschaftssteuer. welche die Unternehmen und juristischen Personen auf ihre Gewinne bezahlen. Sie liegt unabhängig von der Höhe des Gewinns bei 15%. Es kommen jedoch für die Unternehmen jedoch noch die von der lokalen Gemeinde erhobenen Gewerbesteuern hinzu, sodass die Steuerbelastung insgesamt für Unternehmen im internationalen Vergleich eher hoch ist. Die Gewerbesteuersätze variieren von Kommune zu Kommune. Oft versuchen die Landkreise, Firmen mit niedrigen Steuersätzen anzulocken. Davon habt ihr sicherlich schon gehört. Auf internationaler Ebene hat es beispielsweise Irland in den letzten 25 Jahren geschafft, sehr viele Weltkonzerne hinsichtlich ihrer EU-Geschäfte bei sich anzusiedeln, weil die Insel vorteilhafte Steuertarife, wenig Regulierung und lockere Bilanzvorschriften bietet. Gerade diese Bilanzregelungen ermöglichen es Firmen übrigens, oft nur sehr wenig Steuern zu bezahlen. Die tatsächlich gemachten Gewinne können bei international agierenden Konzernen so hin und her geschoben werden, dass sie steuerlich formal in einer günstigen Steueroase anfallen und daher hochprofitable Unternehmen wie Google oder Microsoft in der EU kaum Gewinne versteuern müssen. In Deutschland ist der Fall des Automobilherstellers Opel bekannt, der seit 1928 zu General Motors, also einem amerikanischen Konzern, gehörte. Von 1993 bis zum Verkauf 2017 machte Opel formal nie Gewinn, weil die Gewinne in die USA bilanziert wurden. Seit Opel zum Konglomerat Stellantis und damit faktisch zum französischen Peugeot-Konzern gehört, erzielt die Firma auch wieder Gewinne, die auch hier versteuert werden. Insgesamt kann festgestellt werden, während die Normalbürgerinnen, wie bereits erwähnt, kaum Möglichkeiten haben, Steuern zu vermeiden, gibt es für die Unternehmen zahlreiche Schlupflöcher, die umso besser funktionieren, je größer und internationaler die Firma ist. Von den bereits erwähnten erklärten Verbrauchssteuern ist inzwischen nach der allgemeinen Mehrwertsteuer die Energiesteuer der größte Batzen, wozu auch die gestiegenen Energiepreise beigetragen haben. Durch die prozentuale Erhebung nimmt der Staat umso mehr ein, je teurer Gas, Öl oder der Treibstoff ist. Eine Besonderheit und aus unserer Sicht auch Peinlichkeit des deutschen Steuersystems ist die Kirchensteuer, die wir in Form des direkten Geldabzugs vom Lohn den Nazis zu verdanken haben. Der Kirchensteuersatz liegt bei 9% des Lohnsteuersatzes und wird von Mitgliedern der evangelischen oder katholischen Kirche erhoben. Andere Glaubensgemeinschaften sind nicht betroffen. Warum in einem säkularen Staat mit inzwischen doch recht diversen Glaubens- und Philosophieverständnissen eine solch überkommene Skurrilität, Vergleichbares gibt es nirgendwo im internationalen Umfeld, weiter Bestand hat, bleibt unverständlich. Der Zentralregierung in Berlin bleiben von den 833 eingetriebenen Milliarden 356. Der Rest geht nach einem festgelegten Verteilungsschlüssel an Kommunen und Länder zur Bewältigung ihrer Aufgaben. Der Bund verfügt noch über weitere Einnahmenquellen außer Steuern. Hier sind vor allen Dingen die Gebühren und Beiträge wichtig. Das verschaffte Herrn Lindner 2023 für den Bundeshaushalt insgesamt die enorme Summe von 430 Milliarden Euro. Genug Geld, sollte man meinen. Aber es waren noch höhere Ausgaben vorgesehen, nämlich 476 Milliarden. Die dadurch entstehende Lücke wird mit Krediten geschlossen. Ursprünglich waren 45 Milliarden geplant. Das ist dann schon heftig. 10% eines Rekordhaushaltes, der Bundeshaushalt war nie höher, sollen über Kredit finanziert werden, obwohl die Einnahmen so hoch wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik waren. Nun hatte bekanntlich auch das Bundesverfassungsgericht etwas gegen diesen Haushalt einzuwenden, genauer gegen die kreativen Kreditumschichtungen, um formal die Schuldengrenze einzuhalten. Das hat nicht funktioniert und daher müssen jetzt 15 Milliarden gespart werden. Damit stehen den Herrschenden also nur noch 461 Milliarden zur Verfügung, und sie müssen Ausgaben einschränken.
Die Streichliste erzeugte Unmut. Zum Zeitpunkt dieser Podcast-Erstellung am sichtbarsten bei den Landwirtinnen. Denn auch das gehört zum Steuerwesen und zur Machtausübung. Abgaben können nicht nur erhoben werden, sie können auch gesenkt, ausgesetzt oder erstattet werden, wenn das der Regierung geeignet erscheint. So gab es seit Jahrzehnten eine Erstattung der Mineralölsteuer auf Diesel, welche Landwirtinnen in ihren Traktoren und Maschinen verwendeten. Die ursprüngliche Regelung stellt eine Subvention dar. Sie sollte die Betriebskosten der LandwirtInnen niedriger halten. Die Grundzielsetzung der Stützung der heimischen Landwirtschaft hat sich über die Jahrzehnte wahrscheinlich nicht wirklich geändert, dafür aber das gesamtgesellschaftliche Umfeld und die Kernziele der Regierung. In Zeiten des Klimawandels und der CO2-Einsparung sind Subventionen auf Treibstoffe kaum eine vernünftige oder plausible Maßnahme. Die LandwirtInnen sehen das erwartbar anders. Hier gilt die schon im Römischen Reich bekannte Regel: Alte Steuern sind gute Steuern und einmal gewährte Vergünstigungen sind schwer einzukassieren. Interessanter Fakt am Rande: Diese Steuerbegünstigungen auf Agrardiesel gibt es in den meisten Nachbarländern ebenfalls. An dieser Stelle wollen wir gar nicht das Diskussionsfeld aufmachen, ob der notwendige Einstieg in eine nachhaltige, klimagerechte und postfossile Landwirtschaft nun sinnvoll mit dieser einen Streichmaßnahme eingeläutet wird oder ob es nicht vielmehr an einem übergeordneten Konzept für den zukunftssicheren Umbau dieses Sektors fehlt. Wir bleiben bei den Steuern und damit bei dem grundlegenden System, wie unser aktuelles Gesellschaftssystem funktioniert und beherrscht wird. So gibt es auch historisch gesehen immer wieder, schon auch in der frühen Antike zum Beispiel, Gesellschaftssysteme, in denen Herrschenden Abgaben eintreiben von ihren Untertanen. Ursprünglich waren dies vor allem landwirtschaftliche Güter wie bestimmte Ernteanteile oder Schlachtprodukte. Mit der Einführung von Geld als Tauschform für Waren und der entsprechenden Umsetzung von Geld auch in ganz vielen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft wurde dann bereits auch in Hochkulturen der Antike zum Beispiel statt Naturalien auch Geld eingefordert. Das römische Recht zum Beispiel kannte in der Hochphase schon über ein Dutzend Steuern, darunter so kreative wie eine Pinkelsteuer auf Urin. Neben solche Skurrilitäten bevorzugte das auf Militär beruhende Imperium aber Abgaben, die in Form von Pferden, Ausrüstung, Rekruten und Waffen zu leisten waren. Die Ausbeutung der Bevölkerung beruht in vielen historischen Phasen entweder auf vollkommener Entrechtung, wie bei der Sklaverei, oder der Leibeigenschaft, oder eben auf der Abpressung wichtiger Naturalien und Geld bei den freieren Schichten, oder eine Kombination derweilen. Ihr alle kennt den klassischen Gesellschaftspyramiden, die immer wieder auch gezeigt werden, mit einer breiten Basis von leibeigenen Sklaven und Abhängigen, einer schmäler werdenden Schicht von freien Bauern und Handwerkern und darüber noch schmäler weitere Spezialisten, schließlich ganz oben Adel und Klerus und drüber noch, so richtig ganz oben, eine ganz winzige Herrschaftsspitze. Dabei nahm die steuerliche Belastung, also die prozentuale Ausbeutung, von unten nach oben beständig ab. Dieses Phänomen ist konstant in allen Epochen zu beobachten und besteht in Teilbereichen, wie wir gesehen haben, bis heute in allen Gesellschaftsformen, die sich solche Ausbeutungssysteme angeeignet haben. Nun hat diese Funktion der Herrschaftsklique in dem modernen Nationalstaat komplett der Staat übernommen. Und in dem Verlauf von diesem Prozess gibt es natürlich auch Gesellschaften, wo auch allgemeine Aufgaben gefunden wurden, die eben die Herrschaftsklique leisten musste, um das Machtgefüge zu halten, für die solche Steuermittel gebraucht wurden. Je mehr eingefordert, desto mehr Aufgaben wurden auch den staatlichen Strukturen dann wiederum übertragen, bedeutet aber auch mehr Steuereinnahmen. Anders ausgedrückt, es gibt natürlich Gesellschaften, in denen die Führungselite Steuern eben dafür erhebt, einfach nur ein angenehmes Leben im Luxus zu finanzieren, sowohl in der Antike und davor als auch heute noch. Aber es gibt eben auch jene Nationalstaaten zum Beispiel, in denen der Staat eine gesellschaftliche Aufgabe übernimmt und deshalb auch den Bedarf an Steuergeldern und damit auch eine Steuerquote hat. Ein Bedarf, der tendenziell immer steigt und eher selten sinkt. Denn weniger Geld wollen die wenigsten Leute bekommen. Musik
Bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert formulierte der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Adolf Wagner das Gesetz von den beständig steigenden Staatsausgaben. Wagner stellte fest:
In Kulturvölkern erfolgt regelmäßig eine Ausdehnung der Staatstätigkeit.
Dieser Befund wird empirisch durch die Tatsache belegt, dass die Staatsausgaben in der Bundesrepublik seit ihrem Bestehen nur eine Entwicklung kennen. Sie steigen fortwährend von Jahr zu Jahr. Entsprechend steigt auch die Summe der eingetriebenen Steuern. Eine andere Erkenntnis in diesem Zusammenhang stammt von dem deutschen Politiker und Widerständler gegen den Nationalsozialismus Johannes Popitz. Er stellte vor 100 Jahren im sogenannten Popitzschen Gesetz fest, dass mit der steigenden Staatsquote parallel auch immer mehr Zuständigkeiten von Kommunen und Ländern an den Zentralstaat verlagert werden, also eine zunehmende Zentralisierung von Zuständigkeiten und damit auch von Herrschaftsausübung. Dieser Befund wird durch die gesamte Entwicklung der Bundesrepublik seit 1949 bestätigt. Letztlich ist in diesem Kontext folgende Beobachtung wichtig. Der Staatsapparat, insbesondere in Form seiner Bediensteten, also der staatlichen Angestellten zur Verwaltung, Überwachung und Repression, neigt zu einer beständigen Aufblähung. Schön und plakativ hat das der britische Wissenschaftler Cyril Parkinson beschrieben, weshalb wir euch seine Erkenntnisse nicht vorenthalten wollen.
Arbeit in einer Verwaltung dehnt sich in genau dem Maß aus, wie Zeit für ihre Erledigung zur Verfügung steht.
In einer Untersuchung über das britische Marineministerium vor 100 Jahren kam Parkinson zu der Erkenntnis, dass aufgrund von Beförderungswünschen sowie dem Bedürfnis nach Untergebenen und den jeweils festgelegten Laufbahncharakteristika des Ministeriums die Zahl der Beschäftigten unweigerlich jedes Jahr um 5% zunimmt, völlig unabhängig vom Arbeitsanfall. Weil eine solch ständig steigende Zahl an staatlichen Aufsehern und Verwaltern nun auch beschäftigt sein will, steigt die Bürokratie auch in der Wirtschaft und auch in anderen Lebensbereichen ständig an. Im Gesundheitswesen beispielsweise wird inzwischen genauso viel Zeit für Bürokratie aufgebracht wie für die eigentliche Gesundheitstätigkeit. Aber kommen wir wieder zu den Steuern zurück. Ein sich ständig weiter aufblähender Staat, der Kontrolle, Überwachung und Steuerung bis in den letzten Winkel der Gesellschaft ausüben will, braucht viele, viele Angestellte, die dann aber auch zu bezahlen sind. Und womit werden sie bezahlt? Mit unseren Steuern. Wir befinden uns daher in einer wenig wünschenswerten Situation. Seit Jahrzehnten steigt der Finanzbedarf des Staates und es gibt keine anderen Quellen, als das notwendige Geld von uns, den BürgerInnen und der Wirtschaft einzutreiben. Das Problem wird sich in den nächsten Jahren noch drastisch verschärfen. Die beitragsfinanzierte Rente ist wegen des demografischen Wandels kaum in bisheriger Form aufrechtzuerhalten. Daher wird ein immer größerer Teil der Renten staatsfinanziert, also, wir übersetzen, steuerfinanziert sein. Der kluge Gedanke eines großen Rentenfonds, den andere Länder erfolgreich praktizierten, zum Beispiel Norwegen, kommt in der staatsorientierten deutschen Politik so nicht recht an. Ein weiterer Punkt für den wahrscheinlich immer stärker sich aufblähenden Staatshaushalt sind die Kosten der angestrebten klimaneutralen Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Und ganz aktuell als Problem hinzugekommen ist unsere veränderte Sicherheitslage, die dazu führen wird, dass auch die Militärkosten jedes Jahr steigen werden. Wir dürfen daher sicher damit rechnen, dass wir in Zukunft mehr und mehr Geld für die Herrschenden in Berlin bereitstellen müssen. Das Beispiel der jetzt zum 1. Januar von 30 auf 45 Euro pro Tonne CO2 gestiegenen Energiesteuer zeigt, wohin die Reise geht. Dies verteuert nicht nur Gas, Öl, Strom und Treibstoff für alle BürgerInnen, sondern aufgrund von Sekundäreffekten werden nahezu alle Produkte unseres täglichen Lebens dadurch teurer. Man mag diesen erhöhten CO2-Preis als sinnvolles Steuerungsinstrument für die Klimaziele begreifen. Im hohen Maße unsozial ist er dennoch. Die meisten Menschen und gerade die ärmere Hälfte unserer Bevölkerung hat so gut wie keine Möglichkeit, sich über alternative Verhaltensweisen die Mehrkosten zu ersparen oder zumindest zu reduzieren. Sie müssen zahlen oder verzichten. Das führt dazu, dass die Wohlhabenden für ihre Flugreisen, Kreuzfahrten, SUV-Träume mit leichtem Stirnrunzeln eben etwas mehr bezahlen und weiter genießen, während die anderen eben Pech gehabt haben. Fürs Klima ändert sich dadurch aus unserer Sicht nicht viel. Und wenn eine Änderung eintritt, dann dadurch, dass sich nur noch die reichere Hälfte das klimaschädliche Verhalten leisten kann. Die Steuergesetzgebung zeigt sich in diesem Teilaspekt so unsozial wie eh und je. Und die Herrschaft des Geldes funktionierte selten so weitreichend und effektiv wie heute. Mit diesem leider negativen Fazit beenden wir den heutigen Podcast und danken für eure Aufmerksamkeit. Wir werden dieses Thema zu einem späteren Zeitpunkt nochmal aufgreifen und einen weiteren Podcast darüber erstellen, denn dieser komplexe Bereich der Steuergesetzgebung und der Finanzierung der Herrschaft ist aus unserer Sicht noch weiter erörterungswürdig. Wenn euch diese oder weitere Themen interessieren oder euch ihr etwas genauer wissen wollt, schreibt uns doch an monacracy@riseup.net. Für Kritik und Anregungen sind wir stets dankbar. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Frederik Liberatou, der heute den eher elektronischen Teil der Musik gestaltet hat und dazu wie immer Groovepad verwendet hat. Ein Hilfsmittel zur Gestaltung von Musik, das ihr kostenlos im Play Store oder bei Apple findet. Der Rest stammt von der Punkband Ratten aus Freiburg.
Unbearably monotonous, that's what's left for us.